Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von PPP, dem Patriarch Power Podcast mit Moderatore und Martin Evers. Hallo Martin, schönen guten Morgen.
Ich grüße dich ganz herzlich, Tore. Moin.
Die Nacht war lang oder auch kurz, wie man es möchte. EU hat gewählt und wir haben die Ergebnisse mit Spannung verfolgt und wir können heute ganz aktuell diese Ergebnisse schon ein bisschen einordnen. Das machen nicht wir beide, sondern wir haben einen Fondsexperten eingeladen, der sich auch dazu äußern wird, als großer Europafreund, nämlich Björn Drescher. Wie kommt es, Martin, dass wir Björn Drescher hier im PPP haben?
Ich denke, fast jeder, der den PPP hört, wird Björn Drescher kennen. Er ist der Experte in dieser Branche schlechthin, genau wie ich seit Jahrzehnten, aktiv und präsent. Und ich denke, ich halte mich mal diese Monate etwas zurück, weil das, wenn wir schon die Möglichkeit haben, Björn Drescher hier zu haben, dann sollten wir ihm auch die Zeit geben und ich mich so ein bisschen mal zurücknehmen.
Das hast du dir auch verdient nach den anstrengenden letzten Ausgaben, Martin. Und da unsere Zeit immer begrenzt ist hier und wir direkt auf den Punkt kommen wollen, würde ich sagen, schalten wir Herrn Drescher mal dazu. Moin Moin, Herr Drescher. Schöne Grüße aus dem hohen Norden nach Köln. Gestern hat Europa gewählt. Haben Sie das Wahlergebnis verfolgt?
Ja, guten Tag zusammen. Natürlich habe ich die Wahl verfolgt. Und wenn sich jemand ein Europäer nennen darf, dann bin ich das, glaube ich. Bin mit einer spanischen Frau verheiratet, habe einen italienischen Schwager. Also große Teile Europas sind in dieser Familie schon vertreten. Und natürlich schauen wir dann auch auf so eine Wahl. Und ich denke mal, nach dem, was man da gestern gesehen hat, das Regieren Europas wird nicht einfacher. Das war schon komplex und es ist durch dieses Wahlergebnis wahrscheinlich noch komplexer geworden. Man hat aber vielleicht auch gemerkt, wie sich so ein bisschen die Prioritäten der Wähler verschoben haben, was dann eben auch Themen betrifft, für die politische Lösung aus unterschiedlichen Gründen nicht so einfach sind. Also für Europa fand ich gestern, war das ein sehr wichtiger Tag. Und was man draus macht, das wird jetzt das Entscheidende sein. Sowohl das Bilden einer neuen Regierung als auch dann irgendwelche Beschlüsse durch die Kommission eines Tages zu erreichen, was ja in einer Welt sehr, sehr wichtig ist, in der Europa versucht, seinen Platz zu finden irgendwo zwischen den Blöcken Amerika und Asien. Man kann es jetzt verkürzen auf China und Indien oder so, aber ich würde mal sagen mit Blick auf Asien. Und da braucht Europa einfach ein Gesicht und hoffentlich ein schönes und ein erfolgreiches Management an der Spitze.
Sie sagten, es sei ein wichtiger Tag gestern für Europa gewesen. War es denn ein guter oder ein schlechter Tag für Europa?
Auch das weiß ich nicht. Sowas zu bewerten steht mir nicht zu. Ich denke mal, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es ein Weiter-so nicht einfach geben kann. Und ich hoffe, dass die Politik das auch verstanden hat, dass es ein Weiter-so nicht einfach geben kann. Manche Realsatire, die aus Brüssel kommt, ist ja besser als Kabarett, das bisweilen überspitzen kann. Und ich hoffe, dass einfach das Management dort besser wird.
Obwohl wir drei Ps in unserem Podcast-Namen haben, ist es eben kein Politik-Podcast, sondern doch ein Wirtschafts-Podcast. Und dementsprechend, was erwarten Sie jetzt nach der gestrigen Wahl auf den Aktienmärkten, an der Börse, im Fondsgeschäft? Wie sind da Ihre Erwartungen in den nächsten Wochen und Monaten?
Die politischen Börsen haben ja bekannterweise kurze Beine. Ich glaube, dass die hier in diesem Fall so kurz sind, dass man sie zumindest vordergründig jetzt nicht wirklich als eine Veränderung wahrnehmen wird. Ein starker Impact könnte ja schon aus der Geschichte in Frankreich kommen mit den Neuwahlen. Das bleibt abzuwarten. Aber dass jetzt deshalb heute oder in den nächsten Tagen irgendwelche Verwerfungen an den Märkten werden, dafür ist das Ergebnis, glaube ich, zu sehr auch erwartet worden in dieser Art und Weise. Das, was ausgeblieben ist, ist doch nach meinem Dafürhalten eine Riesenüberraschung, dass es anders ist, als die Auguren erwartet haben. Das Ergebnis als solches ist doch in den Facetten in etwa, wie es jetzt gekommen ist, auch erwartet worden. Und die Kapitalmärkte antizipieren sowas, deshalb, da glaube ich nicht, dass es zu größeren Veränderungen jetzt kommt.
Wir haben Sie auch nicht in unseren Podcast als Politikexperten eingeladen, sondern als ausgewiesenen Fondsexperten. Und wir wollen heute mit Ihnen über das Thema LTIF sprechen. Und ich gebe jetzt mal ab an meinen Kollegen, der mir gegenüber sitzt, an Martin Evers von Patriarch. Und lieber Martin, übernimm doch mal bitte und für Herrn Drescher und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in unser Hauptthema des diesmonatigen Podcastes ein.
Ja, Tore, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Herr Drasche, ich begrüße Sie. Du hast es schon gesagt, Tore, das Thema LTIF bewegt uns deutlich mehr als auch das Thema Politik und ist mit Sicherheit auch interessanter in diesem Rahmen des Podcasts. Herr Drascher, Sie sind wie ich seit Jahrzehnten in dieser Branche tätig. Wir haben schon so viele Sachen erlebt, die neu waren, interessant waren, vielleicht auch nicht so funktionierten, wie sie funktionieren sollten. Das Thema LTIF seit einigen Monaten ganz, ganz spannend in der Diskussion. Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?
Haben Sie sich die nächste Stunde nichts vorgenommen, Herr Ebers, dann können wir das en Detail ausdiskutieren. Das ist ja eine sehr, sehr offene Frage, die natürlich viel zu antworten möglich macht. Das Thema LTIF fand ich interessant, seitdem es geboren worden ist, nämlich seit 2015 schon. So lange gibt es ja die gesetzliche Grundlage für LTIF schon. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, in den Folge 9 Jahren hat sich diese Anlageform, diese Verpackungsform in einem Dornröschenschlaf befunden, zumindest mal in Deutschland, und sie ist auch europaweit nicht wirklich zu großem Leben erweckt worden. Wann immer ich mal an verschiedenen Stellen versucht habe, mehr über LTIF zu erfahren, auch auf der Fondsplattform oder sowas zum Thema LTIF zu machen, man immer festgestellt, dass die Anbieter davon nicht groß angeprickelt waren und die Verbände auch nicht. Viele Gespräche mit dem BVI aus den letzten Jahren waren immer, naja, das ist ein Ladenhüter, das ist ein Konstruktionsfehler. Nein, es ist viel zu kompliziert, das im Vertrieb einzusetzen. Und ist auch so geblieben. Mit dem Green New Deal der Europäischen Union ist da allerdings ein anderer Druck hintergekommen. Und der andere Druck hat dazu geführt, dass man über die Regularien von LTIFs nachgedacht hat, die abgeändert hat. Und dass jetzt wirklich was draus entstehen könnte. Es ist für mich noch nicht ausgemachte Sache, dass das eine mega Erfolgsstory wird, aber der Regulator und auch die Anbieter haben ein großes Interesse an LTIF. Warum, können wir gleich drüber sprechen. Das ist etwas, wo ich sagen würde, LTIF 2.0, das ist so ein Kürzel, so ein Synonym, was man in diesen Tagen häufig hört, mit der regulatorischen Veränderung zum Jahreswechsel könnten die Dinger dann jetzt eine größere Bedeutung bekommen. Das mag so sein und das wird man vermutlich in 2-3 Jahren beantworten können.
Was meinen Sie, Herr Drascher, wer ist das Zielpublikum der Investoren, die das Produkt interessant finden könnten und auch, wie ist der Makler auf das Thema schon vorbereitet, schon eingestellt? Wie sind dort die Vorbildungen, die Kenntnisse? Was meinen Sie ungefähr?
Aber wenn mich Leute fragen, ob LTIFs eine Investmentgesellschaft sind oder ETF falsch geschrieben worden ist, dann zeigt es bisweilen, dass da eben noch nicht viel Wissen drüber da ist. Und ich habe ja eben gesagt, die Gesellschaften haben den Ball auch ganz bewusst jahrelang flach gehalten und jetzt könnte oder soll sich das ändern. Sprechen wir doch zunächst mal darüber, was LTIFs eigentlich sind. LTIFs sind eine Verpackungsform, in der auch Private Market Investments, seines Sachwerte, seines außerbörsliche Anleihenhandel, Kredithandel oder eben auch Aktien außerbörslich, so etwas in eine Verpackungsform zu verpacken. Und da muss man sagen, das ist etwas, was durchaus auch Sinn macht, denn das sind ja Investments, die bisher der breiten Masse der Anleger dahingehend vorenthalten worden ist, dass es sowohl vom Fachwissen her, dass dafür notwendig ist, sowas zu beurteilen, als auch der Zugang eigentlich schon etwas war, was den sehr professionellen bis institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Für die ist das, wenn wir uns die Absatzzahlen im Bereich Private Equity anschauen, im Bereich Private Debt anschauen, dann sind das für die alte Hüte. Aber man will sich hier ganz bewusst neue Zielgruppen erschließen. Und diese neuen Zielgruppen, die werden in dem Bereich der semiprofessionellen Anleger gesehen, beziehungsweise auch als Beimischung bei vermögenden Privatanlegern. Und da steckt natürlich der Wunsch der Regierenden dahinter, den Umbau, die Transformation der europäischen Wirtschaft mit Blick auf die Infrastruktur finanziell zu unterstützen. Denn was dafür notwendig ist, übersteigt die Vorstellung von staatlichen Investitionen doch um einiges. Das heißt, hier soll jeder mit anfassen, auch diese Investoren. Und deshalb hat man die für sich als Zielgruppe mit dieser Produktform für sich erkannt und zielt auf die. Den Wissensstand, solche Dinge zu beurteilen, werden diese Investoren zu einem großen Teil aber erst noch erlangen müssen. Das heißt, das Thema der Financial Education, der Weiterbildung, ist in dem Zusammenhang ein ganz wichtiges. Und ich nehme auch an, dass die sogenannten Scouts, also diejenigen, die als Ratingagenturen beziehungsweise als Pfadfinder vorangehen und solche Produkte beurteilen, deren Urteil wird für andere von Bedeutung sein, und sie werden Sachen ausprobieren, ich hoffe zumindest mal als kleinere Depotbeimischungen, und dann versuchen zu schauen, welche Erfahrungen sie dabei sammeln, und irgendwann wird es mehr sein. Was wichtig ist, ist, dass alle für sich verstehen, dass es nicht den ELTIF als solchen gibt, also eine pauschale Gruppe von gleichgerichteten, gleichgeschalteten, sich sehr ähnlich seienden Investments, sondern das ist eine Verpackungsform, in der ich fast alles treiben kann, wenn ich bestimmte regulatorische Vorgaben einhalte. Ich kann da drin sowohl liquide Investments aus dem Bereich der Public Markets verbinden mit Private Market Investments, muss nur die quotalen Anforderungen bedingen. Ich kann dort wirklich sehr sichere Investments machen. Ich kann aber auch sehr offensive, um nicht zu sagen spekulative Investments in sowas reinpacken. Und das führt eben dazu, dass man sagen muss, auch das Erwartungsmanagement im Umgang mit ELTIFs wird sehr wichtig sein, dass man sich darüber klar ist, was habe ich eigentlich für ein Chance-Risikoprofil? Und der Name sagt es schon, European Long-Term Investment Fund. Wie können Anleger mit sehr langer Kapitalbindung umgehen, die ihnen ja einen Nutzen stiften soll, nämlich die Möglichkeit, Illiquiditätsprämien zu vereinnahmen, aber für sich mal für 10 Jahre von seinem Geld zu trennen und da auch nicht dran zu können, das muss der ein oder andere erstmal noch lernen. Da darf man gespannt sein, wie Berater und wie Anleger damit umgehen. Aber Ziel ist auf jeden Fall, neue Zielgruppen anzusprechen für die Private Markets. Es gibt welche, die das kritisch kommentieren und sagen, naja, jetzt sollen die anderen ran, weil die professionellen und institutionellen Investoren sind schon gesättigt mit sowas. Jetzt will man sich neue Zielmärkte erschließen im Sinne der Gewinnmaximierung der Gesellschaften und der Ausweitung der Marge für die Gesellschaften. Aber man kann auch so weit gehen, wie es die andere Seite tut, von einer Demokratisierung von Private Assets zu sprechen und zu sagen, jetzt können endlich mal auch Privatanleger, nicht berühmt-berüchtigte Greti und Pleti, aber die Masse der Privatanleger hat jetzt auch mal die Möglichkeit, so zu investieren, wie es große Institutionen tun. Und diese beiden Sachen stehen sich jetzt ein bisschen gegenüber.
Zu Beginn unseres Gespräches haben wir die Europa-Klammer aufgemacht. Ich möchte diese jetzt gerne schließen mit einer letzten Frage zu ELTIF und Europa. Herr Drescher, welche Vorteile hat es als ELTIF, in Europa, europaweit zu agieren? Können Sie das noch einmal zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, wir haben hier eine standardisierte Verpackungsform, die, wenn man sie befüllt hat, für ein Land eigentlich konzeptioniert, gleich innerhalb der Europäischen Union zugelassen ist. Wenn wir an den einen oder anderen deutschen Sonderweg denken, jetzt beispielsweise offene Immobilienfonds, dann ist das ja, können wir uns jetzt darüber streiten, ob das eine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahrzehnten gewesen ist oder nicht. Aber das ist zum Beispiel eine Anlageform, die man nur in Deutschland kaufen kann und nicht woanders. Der ELTIF erlaubt die Standardisierung von Sachinvestments, von Private Market Investments und damit die Möglichkeit, das direkt in jedem anderen Land auch mit anbieten zu können. Das ist für die Gesellschaften von großem Interesse und es gibt die Möglichkeiten für jedes Land in seinem Bereich dafür auch Attraktivitäten zusätzlich zu schaffen. Denken wir beispielsweise daran, dass es ELTIFs gibt, die in Italien und ich glaube auch in Frankreich nach meinem Kenntnisstand mit steuerlichen Vorteilen verbunden sind. Wäre auch mal vielleicht eine Anregung für eine der nächsten Regierungen in Deutschland, sowas mit zu unterstützen.
Sehr schön. Herr Drescher, herzlichen Dank für Ihre Auskunft, herzlichen Dank für Ihre Expertise und die Einblicke in dieses spannende Feld des ELTIFs. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben einiges Neues erfahren. Und darum soll es hier in unserem Podcast ja auch gehen. Lieber Martin, das letzte Wort gehört dir.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Drescher, dass Sie bereitstanden für das Interview und für Ihre Stellungnahme. Ich denke, dass wir sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gern geschehen. Wie sagt der Westfale so schön, da nicht für.
Und Martin, wenn wir wieder miteinander sprechen, dann ist es bereits Juli, dann ist Hochsommer und dann können wir auch ein bisschen besser einordnen noch, was jetzt wirklich am 9. Juni passiert ist, was das für Auswirkungen gehabt hat, was dann die Erwartungen sind. Das war unser Special in diesem Monat zur EU-Wahl und zum Thema LTIF. Martin, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Aufnahme und ich stimme dir zu, wir werden in einem Monat mehr wissen und dann auch intensiver noch auf die Märkte wieder eingehen. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung im Juli dazu, dass wir das Thema LTIF vielleicht noch etwas aktualisieren. Das hängt natürlich von den Rückmeldungen, von Ihren Rückmeldungen ab, ob das Thema für Sie interessant ist und wir da noch intensiver drauf eingehen sollen.